Tag zusammen und herzlich willkommen zur Ruhrfrequenz, dem Podcast der SPD-Fraktion im Ruhrparlament. Und heute zu Gast Lisa Kapteinhardt, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD im Landtag NRW. Hallo Lisa.
Hallo Axel.
Schön, dass du uns gefunden hast, aber wie ich... dumm, wie ich manchmal bin, auch gerade erst erfahren habe, du bist auch die Beauftragte für das Ruhrgebiet.
Ja, das ist richtig.
Was heißt das denn?
Das heißt, wir haben in der Landtagsfraktion die tolle Situation, dass man sagen könnte, wenn wir alle Ruhrgebietsabgeordnete einer Meinung haben, dann haben wir die Mehrheit innerhalb der SPD-Fraktion. Und ich habe das Privileg und manchmal auch die spannende Aufgabe, diese Truppe immer mal wieder zusammenzuführen und zu gucken, was brennt gerade an welchen Ecken. Denn auch das Ruhrgebiet ist ja durchaus unterschiedlich in seinen Facetten.
Und ihr seid tatsächlich nicht immer einer Meinung?
Das würden wir nach außen hin niemals zugeben. Intern soll das gerüchteweise manchmal der Fall sein.
Dann wollen wir das jetzt nicht vertiefen. Du bist aber die Richtige, die das macht. Ist jetzt ein bisschen unhöflich, so einzusteigen. Normalerweise stellt man sich auch immer ein bisschen vor. Aber du bist ja ein Kind des Ruhrgebiets. Und jetzt wirst du schmunzeln, geboren in Witten.
Absolut richtig.
Aber hier im Prinzip und im Landtag gelandet für Recklinghausen. Das ist, glaube ich, heute auch so ein bisschen die spannende Frage und das Thema. Junge Frau aus dem Ruhrgebiet, mit einer starken Verwurzelung hier, lange Kommunalpolitik gemacht. Wie würdest du hier so die soziale Situation, aus der du kamst, beschreiben? Wo war so für dich die Motivation, in die Politik einzusteigen?
Ich habe immer schon irgendwie, Kommunalpolitik hat mich immer schon beschäftigt. Ich bin in Castrop-Rauxel aufgewachsen, lebe da auch heute und bin da 99 schon ins Kinder- und Jugendparlament eingezogen. Und da mag man vielleicht drüber schmunzeln, wenn man das selber nicht kennt, aber jeder, der sich irgendwie schon mal näher mit der Arbeit im Kinder- und Jugendparlament beschäftigt hat, der weiß eigentlich, dass das total geeignet ist, um zu zeigen, wie Kommunalpolitik passiert, wie das funktioniert und auch so ein bisschen ja so Unsicherheitshürden abzubauen, weil es war vollkommen selbstverständlich, stellvertretende Bürgermeisterin kam dahin, der Bürgermeister war regelmäßig dabei, man kriegt also ein Verständnis davon, dass es A, auch nur normale Leute sind und B, wie Abläufe funktionieren. Und ich habe das Ruhrgebiet nie irgendwie schwach empfunden. Ich hatte nie negative Vorurteile über das Ruhrgebiet und habe bestimmte Sachen das erste Mal gehört, als ich in Münster studiert habe. So nach dem Motto, naja, Ruhrgebiet ist ja schon alles schwierig so, ne? Und habe dann erst andersrum sozusagen ganz bewusst wahrgenommen, wie privilegiert bestimmte Leute sind, ohne dass sie das wissen. Und wie ungerecht Chancen zum Teil auch verteilt sind. Und habe das eben immer am stärksten bei der SPD gesehen, die da entgegenkämpfen und versuchen zu sagen, lass uns mal irgendwie gucken, wie wir dafür sorgen, dass es halt nicht so entscheidend ist, was Mama und Papa irgendwie verdienen oder was die für eine Ausbildung gemacht haben, sondern wirklich das Potenzial sehen, was so in den Köpfen von unseren jungen Leuten ist. Und das war immer etwas, was mich an der SPD total fasziniert hat, zu sagen, es geht nicht irgendwie darum, was du hast, sondern wer du bist und was du vielleicht auch machen willst.
Also ich sag mal, Stichwort oder was damit ja immer in Verbindung, die soziale Frage ist ja so ein ganz altes Schlagwort. Die neue soziale Frage sagt man heute vielleicht eben auch. Wie kommt man dazu? Wie bist du groß geworden? Wie war dein Umfeld? Warst du mit Verlaub eher privilegiert, normal? Wie war dein Zugang so zur sozialen Frage?
Ich glaube, man kann sagen, dass ich absolut privilegiert aufgewachsen bin. Mhm. Ich habe zwei kleine Schwestern, eine große Schwester. Meine Eltern hatten immer einen Job, waren immer berufstätig, haben immer also Geld verdient. Bei uns musste sich nie Gedanken darüber gemacht werden, ob eine Klassenfahrt bezahlt werden kann oder zumindest ist das auch nie an mich reingetragen worden. Mein Vater hat als Anwalt oder arbeitet als Anwalt, meine Mutter hat als Sozialarbeiterin gearbeitet und da habe ich natürlich aber schon auch immer mitbekommen, wie Situationen eben auch in anderen Familien sein können, was es eben für Herausforderungen gibt, denen andere Kinder vielleicht auch so ausgesetzt sind und das zu sehen, ohne dass da jemand individuell sozusagen Einfluss drauf hat, das macht natürlich etwas mit einem und ich würde immer sagen, dass ich ein sehr starkes Gerechtigkeitsempfinden hatte, also das ist auch das, wenn etwas ziemlich schlimm ungerecht ist, damit kriegt man mich am ehesten emotionalisiert.
Ja, kann ich insofern nachvollziehen. Bei mir ist es, ich komme jetzt aus keinem Akademikerumfeld. Mhm. So, ich bin so der klassische Erste in der Familie, der Abitur gemacht hat. Aber das ist ja auch privilegiert. So, ich bin, was mein Alter angeht, halt einer, der sehr von Willy Brandt profitiert hat, von den 70er Jahren, von den Bildungsreformen. Du bist jetzt ein bisschen jünger als ich, aber ich glaube, das ist natürlich auch alles, was uns so ein bisschen auch getragen hat. Ich habe nur im Moment zunehmend die Befürchtung, dass das eben bröckelt und dass das eben nicht mehr jedem möglich ist, was ich mir früher habe nie vorstellen können. Wie schätzt du da die Lage ein?
Ja, ich glaube, das ist richtig. Es ist auch so, dass Kinder heutzutage, also noch als ich aufgewachsen bin, ich bin Jahrgang 89, also ich sag mal so in den 90ern, in den Nullerjahren, da war das so, dass meine Mutter arbeiten gegangen ist. Mhm. Ich das aber bei ganz vielen Freundinnen in meinem Umfeld nicht so erlebt habe, sondern dass das da eher der Standardfall war, dass die Mutter zu Hause geblieben ist oder wenn dann auf einer sehr, sehr geringen Stundenzahl arbeiten gegangen ist. Dementsprechend aber alles so ein bisschen sozusagen zusammengehalten hat. Ne? Da war es halt kein Thema irgendwie zu gucken, wie das mit dem Mittagessen ist, dass die Hausaufgaben kontrolliert werden. Ganz viele Dinge, wo man sich heute gerne hinstellt und sagt, ja, das müssen die jungen Leute doch irgendwie machen, das kriegen die alle nicht mehr hin, die sind alle nicht mehr ausbildungsfähig, alles ein Riesendrama. Dabei wird aber übersehen, dass die Familien heutzutage halt in der Regel zwei Arbeitskräfte haben, die tätig sind und dass Familie daneben noch funktionieren soll und im Zweifel die Großeltern auch noch gepflegt werden müssen und dass immer mehr sozusagen draufgepackt wird, ohne dass das auf einer anderen Seite irgendwo eine Entlastung gefunden hat und man sich dann wundert, dass das System aber so nicht mehr funktioniert.
Das entflammst du hier richtig. Ich könnte dich jetzt auch einfach weiterreden lassen, weil ja, das sind natürlich genau alles, was du nennst. Du bist ja auch als stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Team mehr Respekt. So, und das, was du gerade sagst, ist ja, wir müssen, glaube ich, großen Respekt einfach von dem haben, was Menschen heute leisten müssen, oder?
Absolut. Und ich finde, das wird ganz oft nicht gesehen. Ich finde, es gibt immer eine sehr große Bereitschaft zu erkennen, wo Defizite sind, was irgendwie nicht so funktioniert. Aber was heutzutage mehr geleistet wird und insbesondere in Familien, aber auch oft an anderen Stellen, das wird gerne übersehen. Und da geht es eben auch im Team Respekt so ein bisschen drum, um zu sagen, lass uns mal das in den Fokus stellen und da mal ein Scheinwerferlicht drauf werfen, was heutzutage ganz viel sozusagen nebenher passiert. Und da werden beispielsweise auch aus dem Bereich Pflege, so pflegende Angehörige, der ganz, ganz überwiegende Teil von Pflege wird halt heutzutage immer noch zu Hause, wird immer noch in Familien geleistet. Mhm. Das wird aber auf der anderen Seite nicht gleichzeitig und gleichwertig berücksichtigt, weil es eben nicht mehr so ist, dass irgendwie ein Einkommen in der Regel reicht, um eine ganze Familie zu ernähren, sondern da muss immer noch eine zweite Person mit am Start sein.
Thema Pflege stichst du mir jetzt gerade ins Herz, weil
das tut mir auch, leid.
Das darf man vielleicht auch mal in so einem Podcast sagen, weil ich jetzt 3-4 Jahre mich um meine Mutter kümmern musste, der es zunehmend nicht gut ging und ich bin Einzelkind. Ja. So, das heißt, richtig pflegen konnte ich nicht. Es gab durchaus Hilfe, aber es gab auch wirklich verrückte Dinge. Sie ist jetzt am Ende des Tages in so einer alten Einrichtung gelandet und ich glaube, das ist auch okay. Aber ich sag jetzt mal einfach die Rechnung, die da aufrufen, da wird einem schwindelig. Welche Rente soll das überhaupt noch bezahlen?
Ja, die allerwenigsten im Ruhrgebiet. Ja. Also es sind keine 30% im Ruhrgebiet, die sozusagen ihre Pflegekosten noch allein tragen können.
Ja, und dann wird's auf die Kommunen abgewälzt letzten Endes, exakt, die bezahlen müssen, die auch, und das merkt man, dann natürlich auch wehrig werden und sagen, oh, da prüfen wir aber lieber dreimal und da müssen wir hinschauen und da verzögern wir die Prüfungen auch und schauen. Das ist ein ganz, ganz schwieriges System. Wo siehst du denn die Verantwortung für den speziellen Bereich, aber auch allgemein? Siehst du die eher da, wo du wirken kannst, im Land, in der Kommune, im Bund? Weil das ist ja ein bisschen, was die Leute draußen so sehen, die Politiker, ne? Die sagen immer, die anderen sind schuld. Da muss der Bund, da muss das. Müssen nicht alle mal ein bisschen mehr sparen und wieder an die Schippe? Ist ja im Moment auch modern, sowas zu sagen.
Ja, alle wäre ja schon mal ein ganz guter Ansatz. Also wenn man beispielsweise auch im Pflegebereich, genauso wie es im Gesundheitsbereich sinnvoll wäre, zu gucken, dass da alle gemeinsam solidarisch einzahlen und alle gemeinsam sozusagen füreinander eintreten, ja. Und wir da nicht einen deutlichen Unterschied zwischen gesetzlich und Privatversicherten machen. Mhm. Was sozusagen die unterschiedlichen Zuständigkeitsebenen angeht, ist es so, dass Pflege auch ein ganz gutes Beispiel dafür ist, wie eigentlich alle drei Ebenen miteinander zusammenarbeiten müssen und unterschiedliche Bereiche haben, für die sie zuständig sind. Und man kann schon feststellen, dass Nordrhein-Westfalen immer ganz führend ist, wenn es um den Eigenanteil geht. Und das ist natürlich etwas, was entsprechend auch Länderzuständigkeit ist. Und wir schon auch festhalten können, warum kostet denn bei uns alles so viel? Und die grundsätzlichen Pflegekosten und ganz viel von dem ist etwas, worüber der Bund entscheidet. Mhm. Aber beispielsweise Investitionskosten werden in Nordrhein-Westfalen seit Jahrzehnten nicht angehoben. Da müssen wir uns ja nicht wundern, dass es irgendwie nicht funktioniert und dass es deswegen für den Einzelnen immer teurer wird. Ja. Und das ist schon etwas, wo auch unser Gesundheitsminister halt mal sagen könnte, ja, Krankenhausplan ist jetzt durch. Ich widme mich mal dringend der Pflege und zwar nicht in erster Linie mit einer Pflegekammer, die unterm Strich diejenigen, die in der Pflege arbeiten, echt auseinandertreibt, sondern darum zu gucken, wie kann ich denn ganz praktisch für diejenigen, die gepflegt werden und diejenigen, die Pflege leisten oder die Angehörigen, es besser machen.
Woran liegt es denn, dass es so kompliziert ist? Ich will dir jetzt hier keinen Honig ums Maul schmieren, aber ich habe dir das auch in unserem Vorgespräch gemacht. Du bist ja auch noch Anwältin. Das heißt, du bist Anwältin, du bist Mutter, du bist im Landtag. Du bist ja tatsächlich ein unglaublich engagierter Mensch. Und ich frage mich, wie man das so hinbekommt und handeln kann, um ehrlich zu sein. Was ja viel Einblick tatsächlich. Woran liegt das alles so kompliziert ist? Ich glaube, das ist auch was gerade im Ruhrgebiet sich auch Leute fragen. Nochmal zurück zur Pflege. Wenn es so wäre, dass man so eine Stelle hätte, an die man sich wendet, aber ich mache ja die Verwaltung für das alles, ich kriege Briefe von Stellen, von denen habe ich noch nie gehört. Von selbst die Krankenkasse ist dann ja eben nochmal Pflegekasse, Krankenkasse, der Träger. Das ist alles kafkaesk, was da passiert.
Ja, und du bist jetzt noch jemand, der keine Angst davor hat, wenn er einen Brief kriegt, wo ein Behördenschreiben ein Zeichen drauf ist. Es gibt aber wirklich genug, wo das schon ausreicht mittlerweile, um hier irgendwie Puls zu kriegen. Wir machen ganz viele auch Veranstaltungen, wo es insbesondere um pflegende Angehörige geht, weil die natürlich auch Menschen sind, die keine Lobby haben. Und etwas, was uns in diesen Veranstaltungen sehr deutlich geworden ist, dass wir sagen, wir bräuchten eigentlich ein Pflegelotsensystem. Also wenn ich dich jetzt als Beispiel nehmen darf, weil du das ja gerade auch so offengelegt hast, vor 4, 5 Jahren ist es deutlich geworden, die Mama ist pflegebedürftig geworden. Mhm. Du rufst irgendwo an und sagst, pass auf, folgende Situation, das sind die finanziellen Rahmenbedingungen, so sieht es derzeit aus. Welche Anspruchsmöglichkeiten habe ich? Wie sehen die Anträge aus? Was muss ich machen? Und dann hast du eine Person, die deinen Sachverhalt kennt, die dich kennt, die auch sozusagen die Geschichte dahinter kennt, also insbesondere deine Mama, und die sich dann kümmert. Die weiß, wie organisiere ich kurzfristig eine Kurzzeitpflege, wenn man mal vielleicht in den Urlaub fahren möchte und die Person eigentlich noch zu Hause ist. Wie organisiere ich ambulante Pflege? Wer ist da der Ansprechpartner? Bei den Hilfsmitteln, was ist denn das, was man tatsächlich beanspruchen kann und was ist das, was man nicht machen kann? Und was auch auf der anderen Seite nämlich total helfen würde, weil diejenigen, die das bewilligen müssen, die freuen sich ja auch darüber, wenn sie sozusagen direkt qualifizierte und richtige Anträge kriegen.
Auf denen möchte ich auch nicht rumhacken. Nein. Die können ja für die Gesetzeslage und für das System nichts. Also meinst du im Prinzip so eine Art Betreuerleid?
Ich würde es als Pflegelotsen tatsächlich bezeichnen. Okay. Also jemand, der, den man wirklich als konkreten Ansprechpartner hat, weil das immer wieder auch geschildert wird. Dann ist es eine andere Person, dann weiß man nicht, eine andere Behörde. Was übrigens auf der anderen Seite auch so ist, ne? Also die Pflegenden, die dann berichten, ich muss irgendwelche Nachweise an drei unterschiedliche Behörden schicken, Klammer auf, ich glaube eh nicht, dass die das mal überprüfen, weil die gar nicht die Kapazitäten dazu haben. Mhm. Ne? Also dass man da einfach vereinfacht, dass man das zueinander führt, das wäre, glaube ich, total hilfreich. Und dann geht es teilweise auch einfach darum, dass auch Rechnungen an angemessenem Zeitraum halt beglichen werden.
Mhm. Mhm. Jetzt habe ich das Thema natürlich so sehr in Richtung Pflege gelockt. Entschuldigung dafür, dass wir uns da vielleicht deswegen so ein bisschen länger aufhalten. Aber es gibt natürlich gerade im Ruhrgebiet auch noch deutlich andere und schwierigere soziale Fragen. Das ist die Möglichkeit, Kitas zu finden. Das ist überhaupt Alleinerziehende. Ich muss gerade bei dem Thema und jetzt muss ich schmunzeln, weil hier überall Geräusche sind. Dafür, wir können zwar nichts dafür, trotzdem Entschuldigung, hier im Haus wird überall gebohrt heute. Die wussten, dass wir uns treffen und jetzt geht die Kaffeemaschine hinter mir in den Kampfmodus.
Aber das trifft, passt ja ganz gut dazu, als du das Stichwort Alleinerziehende in den Raum geschmissen hast, weil das ist das Leben von Alleinerziehenden. Insbesondere, wenn die nebenbei noch irgendwie arbeiten müssen. Irgendetwas macht immer Geräusche, irgendetwas will immer etwas von einem und irgendwas kommt immer dazwischen.
Ja, das sieht man. Deswegen bleibst du total gelassen und ich flippe ja innerlich total aus. So, ja, dann haben wir mal alle ein Gefühl dafür bekommen. Wie kriegst du das gestemmt? Du bist, darf ich so sagen, verheiratet, also da jetzt in der Betreuung sicherlich nicht ganz allein, vermute ich. Aber ich kenne viele alleinerziehende Mütter. Ich frage mich, wie man das überhaupt schafft, da über die Runden zu kommen.
Ich frage mich das auch. Also als Alleinerziehende, die den kompletten Mental Load alleine tragen muss, die die finanzielle Belastung ganz oft ja auch ganz überwiegend oder sogar alleine tragen muss und dann ja auch immer noch die Frage, was ist das soziale Netz drumherum, ne? Also hat man noch Großeltern beispielsweise in der Nähe oder nicht? Da habe ich den allergrößten Respekt davor und ich finde, da sind wir immer noch viel zu weit hinterher als Gesellschaft, um uns zu überlegen, wie können wir da noch zusätzlich entlasten. Ich habe da persönlich die sehr privilegierte Situation, dass mein Mann nicht hilft, sondern dass er Vater ist und wirklich mindestens auch die Hälfte, ich würde sagen ganz im Moment wahrscheinlich sogar mehr, der familiären sozusagen Belastung, auch wenn das vielleicht das falsche Wort ist, wenn es um Kinder und Haushalt geht, weil das natürlich auch ganz viel Freude mit sich bringt.
Ja, ja, aber es muss eben erledigt werden. Das darf man aber auch so sagen. Und wir sind ja jetzt hier, klar, wir reden jetzt hier in der Öffentlichkeit, aber Mütter, die ich kenne, sagen natürlich auch, verdammt, manchmal könnte ich auch ein Loch in die Wand hauen.
So, genau, es ist halt nicht immer
ja
nur
so. Einmal Nerven.
So. Genau, und es ist halt auch nicht immer nur so, ja, dass man irgendwie harmonisch nebeneinander auf dem Sofa sitzt und ein Buch vorliest.
Ach,
so,
nein.
Ne? Ich darüber hinaus auch noch Schwestern und Eltern in der Nähe habe, die durchaus auch zwischendurch einspringen. Das heißt, das ist schon ein ganz, ganz großes Glück. Ich sehe aber bei ganz vielen Familien gerade auch so, also meine Kinder sind im Grundschul- und Kindergartenbereich, wie oft die strugglen, um das alles hinzukriegen, wenn dann die Notbetreuung ansteht, wenn man schon so ein bisschen zitterig die Schul-App öffnet, weil man befürchtet, dass da jetzt gerade mitgeteilt wird, dass die OGS kürzer aufhat oder letztens gab es mal eine Nachricht, wo drin stand, dass die Klasse für morgen abbestellt ist.
Abbestellt? Nicht schlecht.
Ich wusste gar nicht, dass es so einfach geht. Aber das natürlich dann immer in dem Moment bedeutet, was kann ich jetzt alles organisieren? Und da würde ich mir ganz oft auch mehr Solidarität von der Gesellschaft an sich wünschen. Also es gibt ganz viele Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, von Eltern, die total solidarisch sind, die ganz oft dann auch irgendwie einspringen und versuchen zu machen. Aber mir wird eben auch immer wieder berichtet, dass gerade Mütter, die irgendwie in Teilzeit arbeiten, dass man denen dann irgendwie einen schönen freien Nachmittag wünscht, wenn sie früher nach Hause gehen, um halt die Kinder von der Schule, vom Kindergarten, sonst was abzuholen. Und da, glaube ich, kein realistisches Bild davon ist, was dann alles noch so aufgefangen wird. Und aus meiner Sicht ist es absolut zwingend für Politik, dafür zu sorgen, dass wir eine verlässliche Betreuung haben. Dass man einfach weiß, wenn Kindergarten ist, dann ist Kindergarten, dann kann ich in der Zeit mein Kind dort abgeben und weiß, es ist dort gut betreut. Und genauso, wenn es nach der Schule irgendwie in die Ganztagsbetreuung noch geht, dass es dort gut aufgehoben ist, dass die aber auch verlässlich so auf ist, wie man das irgendwie plant. Mhm. Eben weil es eh schon so viel ist, was Eltern und Familien planen müssen.
Mhm. Da spielt ja auch das Thema Care-Arbeit und vor allen Dingen auch die Anerkennung von Care-Arbeit eine ganz, ganz große Rolle. Ich weiß, wir müssen da immer ein bisschen vorsichtig sein bei dem Thema in unserer Partei. Aber es gab ja auch bei uns mal vorsichtige Diskussionen in Richtung bedingungsloses Grundeinkommen. Da gab es natürlich ganz viele, die gesagt, um Himmels Willen, sowas geht nicht, ne? Ohne Arbeit Geld verdienen. Aber ich glaube, die, die da ein bisschen aufgeschlossener waren, haben auch nie gemeint, ohne Arbeit Geld verdienen, sondern es gibt halt so unglaublich viel Arbeit, die geleistet wird, die nicht entlohnt wird. So, und das halte ich ja nach wie vor für ein diskussionswürdiges Problem und ein Teil, den wir uns vielleicht auch mal annehmen müssen. Wie könntest du dir vorstellen, oder wie schätzt du da überhaupt die Situation ein, was so Anerkennung angeht? Wie könntest du dir vorstellen, dass man die Lage da verbessern kann?
Es ist ganz lustig, weil ich in meinem Wahlkreis einen AFA-Stadtverband habe, die ganz vorne mit dabei sind, was das bedingungslose Grundeinkommen angeht und da ganz eifrig in den Debatten auch sind. Ich glaube, dass es absolut nötig ist, also es ist erstmal schon mal gut, dass wir von Care-Arbeit sprechen, weil einfach der Begriff der Arbeit deutlich macht, dass das eben auch etwas ist, wo etwas geleistet wird. Und es gibt immer mal wieder ja auch so Kampagnen, also jetzt gerade läuft eine Kampagne in Richtung 9. März, wo früher mal ein internationaler Frauenstreiktag war, wo Menschen online darauf aufmerksam machen, was Care-Arbeit eigentlich alles so bedeutet und wie viel oft schon erledigt wird, bevor man morgens das Büro betritt oder sich an die Kasse setzt oder ins Polizeiauto steigt. So. Wir haben natürlich die Debatte rund um eine Mütterrente, wo man sagen kann, ist das nicht irgendwie auch Anerkennung für etwas, das erfolgt? Was aber aus meiner Sicht nicht ausreicht, weil es auch, wie ich finde, die falschen Anreize setzt. Wir hatten auch im SPD-Wahlprogramm sowas wie eine Pflegezeit drin, also angelehnt eigentlich an die Elternzeit und an das Elterngeld, wo man sagen kann, für einen bestimmten Zeitraum soll es sozusagen einen Ausgleich geben, wenn man eine Person pflegt, was ich finde, was einerseits ein guter Ansatz ist, weil es vielleicht einen Druck aus einer sehr akuten Situation nehmen kann, Klammer auf, solange es möglich da ist, dann auch akut in diese Pflegegeldsituation reinzurutschen. Und gleichzeitig ist Pflege natürlich etwas, was noch deutlich schlechter planbar ist als Kinder. Also bei Kindern kann ich ja so in etwa anpeilen, okay, dann geht's vielleicht in die Betreuung, dann ist welcher Entwicklungsschritt. Mhm. Das ist in der Pflege ja leider überhaupt nicht so der Fall, dass man abschätzen kann, wie es jemandem geht.
Mhm. Ja, das ist richtig. Mir schoss jetzt gerade so durch den Kopf alles gute Ideen. So, ich glaube tatsächlich auch nochmal für die Leute da draußen, es muss einfacher werden. Weil also das ist alles aufgesplittet in unterschiedliche Teilbereiche, unterschiedliche Ressorts. Mhm. Und dann könnte man da vielleicht noch 50 Euro bekommen im Monat, wenn man folgende 70 Formulare ausfüllt und das dann auch noch genehmigt wird 7 Wochen später. Ist alles so kompliziert. Jetzt mal wirklich auch konkret, du in deiner Arbeit, auch vielleicht als Juristin, da spielt das ja auch mit rein. Wie könnte man das denn mal vereinfachen in diesem ganzen sozialen Bereich?
Also man könnte natürlich über eine Familienarbeitszeit sprechen, indem man sagt, bei Familien, wenn man Kinder hat, die beispielsweise unter 10 sind, dann ist eine Familienarbeitszeit halt nicht, wenn beide 40 Stunden arbeiten, sondern dann sagen wir, Vollzeit ist halt für beide 30 Stunden. Das würde, glaube ich, eine massive Entlastung mit sich bringen. Das kostet Geld, das ist so, da dürfen wir uns nichts vormachen und wenn wir über unser Elterngeld sprechen, ist es natürlich katastrophal, dass wir eine Maximalgrenze von 1.800 Euro haben, die seit fast 20 Jahren jetzt auf dem Level ist. Also wenn man sich die Kosten anguckt, ich habe das letztens gesehen bei einer Kugel Eis im Vergleich, die haben sich verdreifacht. Das kann natürlich nicht funktionieren, aber ich glaube, das wäre etwas, was wirklich helfen würde, was auch wirklich eine Anerkennung dafür wäre, wo man sieht, okay, da passiert was und im Gegenzug, also ihr zieht gerade unsere Kinder groß. Wir sprechen ja auch darüber, dass wir mehr Kinder in der Gesellschaft brauchen und so weiter. Und entsprechend fangen wir das als Gesellschaft auf.
Interessant. Wir haben jetzt so viele Themen gestriffen. Ich möchte so einen Bogen nochmal Richtung Ruhrgebiet bekommen. Und so einen Bogen auf, wie sagt man so schön, auf die Straße. Unsere Landes-SPD hatte ja auch diese Kampagne, dass wir jetzt mehr zuhören und dass man uns mal sagt, wo wir vielleicht auch den Anschluss verloren haben, ist ja nicht ganz verkehrt. Ich Ich gestehe, so wie ich mich hier so umschaue, auch in diesem Raum, ich glaube, wir haben schon alle noch einen Anschluss. Also wir leben hier und haben hier Freunde, Bekannte, ich glaube auch aus allen, in Anführungsstrichen, Schichten. Und so, ich stelle das nur mal so in den Raum. Aber ich glaube schon, dass wir besser zuhören müssen. Ich frage mich aber immer, was brauchen wir überhaupt zum Glück? Weil wir reden eigentlich auch in unserem Gespräch zu 99% über Geld. Und ich weiß, Politik, das musste ich auch lernen, da geht es immer schnell um Geld. Aber was brauchen wir? Glaubst du, die Menschen im Ruhrgebiet sind glücklich? Oder was fehlt denen zum Glück? Oder du weißt, worauf ich hinaus will. Ich eier jetzt ein bisschen rum, aber
ich würde. Also vielleicht, also du sagst mir einfach, wenn ich in die falsche Richtung laufe, aus deiner Sicht. Ich glaube, dass die Menschen im Ruhrgebiet in der Regel gar nicht die Kapazitäten oder den Vibe haben, sich darüber Gedanken zu machen, ob sie gerade glücklich sind. Sondern die Menschen im Ruhrgebiet, die machen einfach. So, da fühlt man vielleicht nicht ganz so viel in sich rein, wie es einem gerade so geht, sondern man macht so sein Ding und wenn der BVB oder Schalke gewinnt, dann ist schon mal gut. So, ne? hat aber natürlich etwas auch mit einer gewissen Sicherheit zu tun und ich glaube, das hat ganz viel mit Glück zu tun. Also muss ich mir irgendwie Gedanken darüber machen, dass der Kühlschrank am Ende der Woche noch leer, noch voll ist, ne? Also muss ich mir irgendwie Gedanken darüber machen oder stellt es mich vor eine riesengroße Aufgabe, wenn die Winterschuhe plötzlich ein Loch haben, ne? Oder das Kind einfach mal innerhalb von einem Monat zwei Schuhgrößen wächst, so, ne? Mhm. Also ist das etwas, was mich vor eine riesengroße Herausforderung stellt oder kann ich das handeln? Strich, ist mein Leben, ist mein Alltag machbar? Klar, die allermeisten würden sagen, mehr Geld ist immer schön so. Aber ich glaube, die Sicherheit zu haben, kann ich meine Bude bezahlen, ne? Egal ob das irgendwie mein Häuschen ist, was ich abbezahlen muss oder ob das meine Miete ist. Und kriege ich den Alltag bewältigt. Ich glaube, das ist etwas, was wo die meisten sagen würden, dann bin ich happy. Und früher war das mal, und da würde ich vielleicht ein bisschen an das anknüpfen, was du gerade auch so erzählt hast, war das, glaube ich, mal so der Gedanke, meinem Kind muss es später besser gehen. Oder ich will da sozusagen noch mehr. Ich glaube, da haben wir uns ein bisschen von wegentwickelt. Eher so in Richtung zu sagen, meinen Kindern soll es mal genauso gut gehen wie mir. Und ich weiß immer nicht, ob das gut ist oder ob das schon eigentlich ein zu wenig ist. Weil wir werden keinen unendlichen Wachstum sozusagen haben. Es wird nicht immer alles besser, schöner, größer werden können. Das kann nicht funktionieren und trotzdem kann man, glaube ich, sehr glücklich sein. Aber natürlich muss man gleichzeitig, oder finde ich, und das geht, glaube ich, den meisten Eltern so, wünscht man sich natürlich eine gewisse Sicherheit und irgendwie auch ein gutes Leben für seine Kinder, für seine Lieben und für sich selbst. Und ich glaube, das ist etwas, was mit Glück zu tun hat. Und dafür muss Politik aber die Rahmenbedingungen geben. Und das bedeutet halt, habe ich eben, ne, die Sicherheit, für meinen Alltag aufkommen zu können, habe ich die Sicherheit, dass es meinen Kindern in der Schule, im Kindergarten gut geht, so, dass sie da gut betreut werden, weil gerade für Eltern hat das ja auch ganz viel mit Vertrauen zu tun, seine Kinder irgendwo abzugeben, in andere Hände zu geben. Wenn man zurückdenkt und sagt, bei mir war Mama aber früher ab 12 Uhr immer erreichbar, so, und bin ich jetzt eine schlechte Mutter, weil ich das für meine Kinder nicht bin? Oder können die sich vielleicht viel besser entwickeln, weil die von Gleichaltrigen oder auch von Kindern, die ein bisschen älter sind, viel mehr lernen, als sie es von mir lernen würden?
Kann ich alles unterschreiben. Ich würde es vielleicht noch ergänzen. Also ob dieser Aufstiegsgedanke, meine Eltern hatten den ganz stark. Und mein Vater ist früh am Herzinfarkt gestorben deswegen. Weil der hat quasi 16 Stunden am Tag irgendwas arbeiten müssen, um immer mehr. Und er hat auch mich natürlich so ein bisschen in die Richtung, du musst doch noch das und du musst noch, und was hast du denn vor im Leben? Das war immer irgendwie ein Thema. Es war nie irgendwie ein Thema, man kann ja auch einfach mal sitzen und glücklich sein oder zufrieden sein, sondern man musste immer mehr erreichen. Das ist, glaube ich, was für so meine Generation immer noch sehr in den Genen hat.
Das mal locker gehen.
Ja, wir müssen tun. Vielleicht müssen wir uns das alle auch mal ein bisschen abgewöhnen oder mal tief durchatmen, weil, wie du sagst, Wachstum ist nicht unendlich und es ist auch nicht das Glück im Leben, dann mit 70 den Herzinfarkt zu kriegen.
Ja, und auch diese Arbeitsverdichtung, die wir ja heutzutage haben. Also wahrscheinlich war es ja so, dass bei deinen Eltern nicht beide sozusagen 16 Stunden arbeiten mussten, sondern dass das schon irgendwie bei einer Person eher angedockt war.
Ja, ein klassisches Modell. Meine Mutter hat so einen Blödmann wie mich irgendwie großgezogen und
vielleicht
sie nur mich gekümmert.
Vielleicht jetzt nicht alles falsch gemacht.
Dankeschön. Ich wollte nur nach Komplimenten fischen. Also die hat eine Menge getan. Mein Vater hat dann fürs Geld gesorgt. Meiner Mutter dankt heute keiner.
Ja.
Also ich versuche es natürlich, aber sie kriegt es nicht irgendwie monetär oder durch eine Rente.
Es wird auch heute nicht mehr gesehen.
Es wird nicht mehr gesehen. Also das Modell ist wirklich nicht so gut. Deswegen frage ich so für die Zukunft. Ich glaube, wenn ich Menschen begegne, deren Grundmotiv jetzt in den letzten Jahren ist immer Angst. Angst, dass man ihnen noch mehr wegnimmt. Angst, dass sie nicht mehr sicher sind. Sicher in jeder Hinsicht. Und ich glaube, wir müssen es schaffen, den Menschen wieder die Angst zu nehmen.
Ja, aber das passt ja tatsächlich ganz gut. Also du sprichst von Angst nehmen. Ich habe gesagt, von Sicherheit geben. Ja. Ich finde, ja. da kann man sich ja tatsächlich auch ganz gut die Hand zu geben und sagen, das passt. Und ich glaube, dass da ganz viel dran ist. Also das auch sicherlich eine globale Angst ist. Ne? Also man hat ja auch das Gefühl, dass man in einer unglaublich schnellen Welt lebt. Und meine jüngste Schwester ist 13 Jahre jünger als ich. Die hat Abitur in Corona sozusagen gemacht und hat davor noch Fridays for Future miterlebt. Dann gab es Corona, dann gab es einen Ukraine-Krieg, es gab eine Energiekrise. Also was ist das eigentlich, was man sozusagen da aufschüppt? Da war meine Abiturzeit halt noch wesentlich unbeschwerter.
Ja, ja. Kann ich so unterschreiben. Die Zeiten sind insgesamt schwierig geworden. Aber so wollen wir jetzt nicht enden. Das Gespräch war auf jeden Fall, lief gerade so ins Positive. Aber du hast natürlich recht, wir müssen heute auch Menschen entlassen, weil der Druck von außen einfach ja nochmal größer wird. Ich sage jetzt nur Stichwort Iran, wissen wir auch nicht, was da jetzt noch in den nächsten Wochen auf uns zukommt. Und das ist das. Früher gab es auch diese Krisen, aber man bekommt sie ja auch noch heute durch Social Media jeden Tag vor die Nase geknallt.
Bis aufs Kopfkissen.
Ja,
ja.
Fürchterlich. Ja, manchmal halte ich es ja auch schon nicht mehr aus und denke jetzt nicht nochmal mehr schlechte Nachrichten. Ja. Aber darüber sprechen wir vielleicht, wenn wir uns nochmal sehen, weil das Gespräch war äußerst angenehm und ich glaube, wir können das gerne nochmal wiederholen.
Das kann ich nur zurückgeben.
Wir müssen mal im Redaktionsteam besprechen, ob es die Möglichkeit gibt, einfach mal mehr Folgen zu senden. Dann kann man nämlich Gespräche auch bei einem zweiten Treffen deutlich mehr vertiefen. Apropos, da will ich mal kurz einhaken, wir haben nämlich heute eine Premiere. Erstmal eine Verabschiedung. Jetzt müssen wir alle ein bisschen Tränchen in die Augen kriegen, weil der Louis, der uns hier jetzt die letzten Jahre so eilfertig betreut hat in Technik und Redaktion, der hat ja Karriere gemacht.
Ja, der ist ja jetzt, die werden so schnell groß.
Genau, die Kinder werden so schnell groß. Nein, der Gute ist jetzt eben auch Mitglied der Verbandsversammlung, also mein Genossenkollege sozusagen. Und wir haben dafür eine neue super Spitzenfachkraft, nämlich die Lea, die heute schon hier mit Kopfhörer auf uns die ganze Zeit zuhört. Herzlich willkommen und danke dafür.
Danke. Ich freue mich, dass ich bei deiner Premiere dabei sein darf.
Ich freue mich auch, dass wir direkt so einen netten Gast
haben. Hier ist nur Liebe im Raum und ich glaube, das ist ein guter Punkt, sich zu verabschieden. Hast du der Welt noch was mitzuteilen?
Das Ruhrgebiet ist einfach schön und vertraut darauf, dass die RVR-Fraktion es noch besser macht, der SPD.
Dem kann ich nichts hinzufügen. Ganz, ganz lieben Dank. Tschüss.
Tschüss.